Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür begrüße ich heute in unserem Strategie-Interview Hauptbereichsleiter CNC für die Region EMEA der Mitsubishi Electric Europe und mehrfacher Buchautor und Working Dead Roman Geider. Herzlich willkommen.
Servus Christian, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du gekommen bist, Roman. Freut mich sehr. Wir haben das lange schon geplant und jetzt haben wir es endlich mal in die Tat umgesetzt. Von daher freue ich mich sehr. Dein Terminkalender ist voll. Und ich stelle dich aber trotzdem unserem Publikum vor, für die, die dich noch nicht kennen und vielleicht auch noch nicht auf LinkedIn gesehen haben. Da kommt eigentlich keiner dran vorbei. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Beruflich gestartet bist du 1999 mit einer Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker oder Dreher heißt das. Vielleicht kann damit noch jemand was anfangen. Bei der Wieland Group in Ulm und hast dann da auch, wie das so schön heißt, 6 Jahre auf Schicht gearbeitet. Ich habe das mal in so einem Ferienjob gemacht. Eine Woche habe ich das überlebt. Von daher Respekt. Nebenberuflich hast du dann noch den Maschinenbautechniker gemacht und damit dann auch dein Fachabi nachgeholt. Und mit 27 ging es dann nochmal ins Studium Wirtschaftsingenieurwesen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und nebenher dann noch mit einer Selbstständigkeit das Studium finanziert. Und das zeigt schon mal so ein bisschen, nur eine Sache machen ist nicht dein Ding. Du machst viele Sachen gleichzeitig und parallel, das ist sehr, sehr schön. 2013 bist du dann bei Oerlikon in der Schweiz eingestiegen und dort warst du dann 3,5 Jahre für Global Business Development zuständig und zuletzt noch Interim Global Business Segment Manager, HED, für Oerlikon Balzers High-End Deco Division. Und du hast ein Executive MBA der RWTH Aachen in Kooperation mit der Uni St. Gallen und später auch noch viele Aufenthalte und Weiterbildungen an MIT und Stanford. Also der Weg, man sieht das so schön, von Ulm in die Welt, würde ich das jetzt mal nennen. Und heute in Düsseldorf, das ist sehr, sehr schön. Seit 2017 bist du bei Mitsubishi Electric Europe in Düsseldorf, gestartet als Head of Sales und Marketing in der Division CNC und seit 2019 Hauptbereichsleiter für CNC EMEA und Head der Division. Und bei all dieser Arbeit, lieber Roman, und deinen beiden Kids, darf man nicht vergessen, und wie ich jetzt gelernt habe, auch noch Hund, hast du letztes Jahr dann auch noch 3 Bücher geschrieben, so nebenbei. Ich habe 1 geschrieben, das hat mir schon gereicht.
Nicht ganz, aber das
ist ja, nicht ganz 3, das können wir gleich noch aufführen. Dazu gehört zum einmal Working Dead, vielleicht das bekannteste, hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und bekommt das auch immer noch in der Presse. Thema Vereinbarkeit von aktiver Vaterrolle und Karriere im Campus Verlag. Von daher sind wir beides Campus-Autoren fast zeitgleich rausgekommen, freut mich sehr. Dann haben wir das Thema New Work in der Industrie. Da nähern wir uns jetzt schon eher unserem Thema heute. Ich glaube, da werden wir viel drüber sprechen, wie wir die digitale kulturelle Transformation meistern im Rosberg Verlag mit deiner Co-Autorin und noch ein Beitrag in Digital Competence und Future Skills, how companies prepare themselves for the digital future im Hansa Verlag. So, das war keine kurze Vorstellung. Ich gebe es zu, lieber Roman, tut mir leid.
24 Jahre in 2,5 Minuten.
Ja, genau, bam. Aber wir wollen heute ein bisschen Kontrapunkt setzen, denn wenn man ansonsten was von dir liest, dann liest man häufig vom Working Dead Thema und wie Vereinbarkeit funktioniert und der Fokus liegt häufig sehr auf dem Thema Dead. Und das ist auch gut und richtig und wichtig. Den gibt's ja auch bei mir zu Hause. Und der spielt auch immer eine Rolle. Aber heute wollen wir das mal ein bisschen mehr Richtung Working schieben. Wäre zumindest mal der Vorschlag, aber dem hast du ja zugestimmt. Und mehr ein bisschen die digitale Transformation bei Mitsubishi in deiner Rolle uns anschauen, die du nämlich maßgeblich vorangetrieben hast in den vergangenen Jahren und wo wir, glaube ich, auch noch wahnsinnig viel von lernen können. Von daher freue ich mich sehr auf unser Gespräch, Roman. Kannst du uns bitte mal so einen kurzen, ich habe eben diese ganzen komplizierten Namen vorgelesen, was ihr bei Mitsubishi Electric Europe macht, was CNC heißt und dann noch EMEA, 3000 Abkürzungen, aber vielleicht gibt es uns einfach mal einen ganz kurzen Einblick, was verkauft ihr denn überhaupt?
Das Manchmal ist es gar nicht so einfach, wenn man mit der Industrie gar nicht so in Kontakt kommt.
Genau.
Gerade im Bereich CNC heißt natürlich Computer Numerical Control, das heißt Werkzeugmaschinen. Mhm. Die meisten kennen es vielleicht unter den Begriffen Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen zum Beispiel. Und wir bei Mitsubishi Electric, wir bauen dafür die Steuerung und die Antriebe und die Software. Und gleichzeitig machen wir auch den Service für den ganzen Bereich EMEA. EMEA heißt in dem Fall Europe, Middle East and Africa. Also geht runter bis nach Südafrika, wo wir Kunden haben. In Dubai haben wir Kunden, aber auch natürlich in ganz Europa konzentriert. Und unser Team besteht aus jetzt knapp über 160 Mitarbeitenden in 39 Ländern. Und da, wie gesagt, für Marketing, R&D, Innovation, Vertrieb, Administration, Service, also wie eine kleine Firma in der Firma. Mhm. Mitsubishi Electric selbst macht natürlich viel, viel mehr für alle HörerInnen. Wir bauen keine Autos. Das ist immer das Erste. Wo ist denn dieser Pajero?
Und ihr sitzt in Düsseldorf, ne?
Genau, in Düsseldorf, eher genauer gesagt in Ratingen haben wir ein sehr großes Gebäude. Und es gibt natürlich noch andere Business Units. Eine davon ist zum Beispiel Automotive, wo wir aber eher in der Sensorik zum Beispiel für autonomes Fahren unterwegs sind. Eins ist Transportation, wo wir quasi Anwendungen für Züge zum Beispiel machen. Natürlich dann auch Kommunikation, viel Halbleiterindustrie, Gebäudemanagement zum Beispiel, aber auch Aufzüge und ein paar kleinere Sachen wie Handdryer hat man vielleicht mal schon mal im B2C gesehen, aber hauptsächlich versteckt im B2B-Bereich. Und was viele Menschen vielleicht kennen von uns sind die Robotik, wo wir jetzt zum Beispiel auch im CNC-Bereich den Service dafür übernehmen.
Ah ja, okay.
Das sind ganz spannende Themen. Aber wir speziell sind für den Bereich Werkzeugmaschinen zuständig.
Also handfeste Themen. Finde ich auch schon mal schön.
Absolut handfeste Themen. Und ich denke, fast jeder, der da draußen im Bereich Strategie unterwegs ist, im Maschinenbau, der kennt auf jeden Fall die Werkzeugmaschinen, mit denen wir täglich zu tun haben. Und ich glaube, fast kein Gerät dieser Welt oder was auch immer man draußen sieht, hat noch nie eine Werkzeugmaschine, oder besser gesagt, ist noch nie mit einer Werkzeugmaschine in Berührung gekommen.
Absolut. Und du bist ja schon sehr früh damit in Berührung gekommen, von daher kennst du das from scratch, ne? Und von daher finde ich, ist ja auch ein ganz schöner Lebensweg bisher. Jetzt bist du da 2017 eingestiegen und hattest, glaube ich, aber das kannst du gleich nochmal ausführen, einen Auftrag, ein europaweites Programm zur digitalen Transformation umzusetzen. Vielleicht beschreibst du uns mal ganz kurz oder nimmst uns mal in der Zeit zurück, wie die Ausgangslage war, als du dort angefangen hast und was auch die konkrete Zielsetzung, ne? Weil wenn wir sagen, digitale Transformation, kann das ja alles sein, ne? Von wir machen die Postablage jetzt mal digital bis zu wir verkaufen vielleicht auch in einem digitalen Geschäftsmodell. Also nimm uns da mal ein bisschen mit auf die Reise.
Also es war super, super spannend. Ich kam 2017 von Oerlikon zu Mitsubishi Electric und dort war der Geschäftsbereich 27 Jahre unter gleicher Führung.
Okay.
Also das war auch gut gemanagt, würde ich sagen, aber natürlich
schleifen sich so Themen ein.
Ja, historisch gewachsen. Also wie gesagt, Hoffnung ist keine Strategie.
Haben wir schon immer so gemacht. Ne?
Kenne ich ja von dir. Und irgendwann natürlich, wenn du das genau gleich hast, du natürlich auch nicht mehr so viel Impact und vielleicht auch nicht mehr so viele neue Ideen. Die Fluktuation ist ziemlich niedrig. Das heißt, die meisten Leute waren da seit 20 Jahren. Was auch super ist, du hast super erfahrene Menschen, aber natürlich alles ein bisschen, so wie du gerade gesagt hast, ein bisschen eingeschliffen. Das Durchschnittsalter war Ende 40, über 50 schon zu dem Zeitraum, weil es hat nie den Bedarf gegeben, wirklich viel in Manpower oder Womanpower zu investieren und zu wachsen. Das heißt, natürlich ist es ein bisschen eingeschliffen. Und das Problem war, dass als ich angekommen bin, also eigentlich keine Möglichkeit mehr für Wachstum gab. Also nicht in dem Setup. Wir hatten ziemlich viel Inselwissen. Also wir haben zuerst eine Gap-Analyse gemacht über den kompletten europäischen Bereich, um zu sehen, okay, was könnte denn verbessert werden? Und dann sind alle Felder von der Technologie bis hin zur Administration, zum Bereich Innovation, zum Bereich Service Management, Austausch unter den Ländereinheiten, alles kam unter die Lupe quasi, auch das Key Account Management. Und da haben wir quasi evaluiert, okay, welche Schritte müssten wir denn modernisieren, um skalierbarer zu werden. Weil das eine ist natürlich, okay, du kannst wachsen im Sinne von, du stellst mehr Leute ein. Oder du kannst Prozesse vereinfachen, dadurch mehr Effizienz schaffen und dadurch dann wachsen. Also CapEx, OPEX-Management und dadurch dann quasi nachher wieder Ressourcen schaffen, die du anderweitig verwenden kannst. Und das war eigentlich erstmal das Ziel davon.
Okay.
das Interessante dabei war natürlich, dass man für den Mann mit dem Hammer ist alles ein Nagel. Aus, die ganzen Ingenieure im Haus natürlich nur gesagt haben, okay, hier müssen wir neues, neue IT-Tools einführen, Prozesse schön, vereinfachen, ja. Die Interfaces zwischen den Abteilungen sich angucken, dass da möglichst wenig sind, quasi möglichst wenige händische Übergabepunkte sind natürlich.
Mhm. Dass die Menschen am besten auch gar nicht miteinander reden müssen, ne?
Nein, das auch nicht. Klar, und nicht um 20 SAP-Fenster öffnen müssen und die wieder schließen müssen, um irgendeinen Auftrag abzuwickeln oder Bestände zu kontrollieren. Mhm. Und dann haben wir uns das erstmal angeguckt und haben gesagt, okay, wir müssen zuerst die Prozesse, ein Blueprint erstellen. Wie könnten die denn später aussehen? Danach dann eine IT-Struktur neu aufbauen, auch gerne customized, was wir dann gemacht haben. Und anschließend daraufhin das Governance Model zu ändern. Was ich glaube, was viele Menschen tun im Change-Prozess, einfach mal das Organigramm umstellen.
Ja, klar. Okay. Erstmal Struktur, Form follows Function, Function follows, follows Strategy.
Genau, wir haben doch eine Innovationseinheit. Wir machen doch Innovation, zum Beispiel sowas. Oder wir haben doch einen Chief Digital Officer oder so. Ja. Ist doch jetzt schon innoviert.
Jetzt sind wir schon ganz vorne, ja.
Ja, genau. Und dann haben wir da angefangen, natürlich die ganzen technischen Dinge zu tun. Aber relativ schnell ist mir aufgefallen, wie soll man es jetzt sagen? Ich wusste es damals schon, aber damals, wenn man neu einsteigt, ist ja nicht so, dass man jetzt reinkommen sollte und sagen, so, mach das mal alles
einmal
anders.
Neu.
Ja, genau. deswegen habe ich da mir Zeit gelassen, den Leuten zugehört, auch überall mal mitgearbeitet, um zu sehen, woran hapert es denn wirklich und was wissen die Leute über den Status quo und warum wir Veränderung brauchen. Mhm. Und dabei fiel ziemlich schnell auf, dass sie natürlich gemerkt haben, bei der Gap-Analyse, da stellen Leute, die eigentlich nichts im Unternehmen können, wir haben dann auch externe Partner dazu geholt, stellen komische Fragen. Mhm. Und wenn man dann die Menschen nicht mitnimmt, dann kreiert man natürlich schön viele Rumors, die dann alles Mögliche bedeuten. Wir werden restrukturiert, es geht um unsere Arbeitsplätze. Mhm. Und das war genau das Gegenteil der Fall. Dass das eigentlich ein Projekt war, das zur richtigen Zeit angefangen hat, wenn man jetzt zurückblinkt, auch Veränderungen vorbereitet hat zum Beispiel und skalierbarer gemacht hat. Aber damals natürlich niemand informiert wurde. Und deswegen habe ich gesagt, okay, um jetzt diese digitale Transformation möglich zu machen, müssen wir das Ganze durch ein kulturelles Projekt auch auffangen oder ein Fundament dafür gießen. Weil da 27 Jahre keinen Workshop gemacht im Leben, keine Chefs oder Chefinnen haben sich geändert in der Zeit. Da kannst du nicht mal eben aus dem Sprung digital werden.
Genau, das funktioniert ja nicht. Und wir beide wissen, dass du auf der Unternehmens-, ich auf der Beratungsseite in so einem ingenieurlastigen Umfeld, und du hast das ja auch beschrieben, ne, da guckt man nach Technik, da guckt man nach Prozessen, aber selten nach den Menschen, von denen wir ja dann auch Veränderungen erwarten, ne? Denn ohne das funktioniert das nicht, ne? Wenn die Menschen das nicht selber machen und auch selber die Erkenntnis und wie heißt ja so schön wie bei Kotter, ne, der Sense of Urgency da ist, dass sie auch wissen, warum sie das jetzt tun müssen, dann wird es natürlich schwierig und dann kommt häufig das Schema F des Change Managements, mit dem das dann häufig mal gerne erschlagen wird. Aber wie war das bei euch? Wie bist du das Thema Mensch, oder du hast das jetzt kulturelle Transformation auch genannt, ergänzend? Was habt ihr einfach konkret gemacht?
Spannend war, würde ich sagen, dass diese Sense of Urgency gar nicht da war. Weil du 2017 in der Welt warst, die Industrie lief super, alles ging bergauf. Erst 2019 Ende hat dann ein bisschen die, schon vor der Corona-Krise, die Automotive-Industrie ein bisschen gekränkelt, wenn du noch zurückguckst.
Ja.
Aber 2017 war alles Wolke 7, also alles ging steil nach oben. Also es war super. Warum sollten wir uns jetzt denn überhaupt ändern, wenn alles doch super läuft? Wir wachsen, der Umsatz ist gut, der Profit ist gut. Warum Veränderung? Mhm. Und dazu musste ich erstmal quasi ein Momentum schaffen. Mhm. Und ich habe das dann versucht, jeden und jedem Unternehmen abzuholen. Wir haben erstmal ein Townhall-Meeting gemacht, das hatten die noch nie vorher.
Ja, okay.
Dann wirklich so 80 Menschen dann am Standort in Ratingen zusammengeholt. Mhm. Und ich hab dann sehr weit ausgeholt. Ich habe dann wirklich angefangen, okay, was Uber mit dem Taximarkt gemacht hat, was Airbnb mit dem Hotelmarkt gemacht hat und so weiter, habe ich versucht, ein bisschen zu erklären, wann ist der richtige Zeitpunkt denn für Veränderungen da? Mhm. Der ist nicht da, wenn wir in Not sind, weil da müssen wir uns schon sagen wir mal, diesen Muskel-Change trainiert haben. Nicht erst dann, wenn wir es brauchen, sondern das müssen wir vorher machen. Das ist eine Präventivmaßnahme.
Absolut. Finde ich schön, dass du das sagst, den Muskel. Wir sagen das auch immer, ne? Ohne die Routine auch den auszuarbeiten, fehlt der Weitblick.
Genau, und diese Präventivmaßnahme, das mussten die Leute erstmal verstehen, dass es nicht, weil es jetzt akut ist, sondern eben, weil es nicht akut ist, müssen wir jetzt den Change machen. Mhm. Wo haben wir angefangen? Wir haben danach vor allem bei den Führungskräften angefangen. Mhm. Wir haben alle einmal zusammengeholt und nicht, dass jetzt jemand denkt, wir haben einen Offside gemacht und sind über Baumstämme gelaufen, weil das ist nicht so.
Die klassische Strategieklausur ist doch gerade wieder Hochkonjunktur im Januar.
Nee, und genau das haben wir nicht gemacht. Wir haben zwar mit dem Offside gestartet, haben aber ganz klar darüber gesprochen, wie führen wir heute? Mhm. Wie wollen wir selbst geführt werden? Weil manchmal ist nämlich Eigenreflexion ganz gut zu dem Thema, weil die meisten Führungskräfte wollen eigentlich so geführt werden, wie sie selber vielleicht gar nicht führen.
Genau.
Nämlich sehr autark und autonom, aber selber führen sie vielleicht ganz streng. Und das ist diese Erkenntnis erstmal. Mhm. Was ist überhaupt transformationale Führung? Was ist transaktionale Führung? Was ist laissez-faire Führung? Mhm. Wie individuell, wie motivierend führe ich zum Beispiel? Mhm. Das erstmal eine Eigenwahrnehmung festzustellen und haben dann die Führungskräfte auf dem Weg so ein knappes Jahr gecoacht.
Okay.
Also erstmal im Geheimen, würde ich sagen.
Ja, okay.
Um zu sehen, was für eine Wirkung hat das dann später auf die Belegschaft. Nach einem Jahr, wir haben natürlich auch sehr intensiv über das Thema Feedback gesprochen, haben dann später im Harvard Business Manager mit dem Florian Feltes und Markus Heidbrink dann auch einen Artikel veröffentlicht zu dem Thema Narzissmus, weil Feedback ist nicht so gut
für Narzissmus. Ja, absolut. Packen wir in die Shownotes.
Genau, das ist so das Kryptonit der Narzissten, glaube ich.
Ja, ja.
Haben wir uns dann angeguckt, nach einem Jahr, wie hat sich denn jetzt die Führung verändert? Wie nehmen das die Mitarbeitenden wahr? Also wir haben nicht gefragt, hallo Führungskraft, wie hat sich deine Führung verändert? Sondern wir haben natürlich die Teams gefragt, einzeln, anonym, in einer Online-Befragung, in denen wir diese Ausprägung gemessen haben. Und dann natürlich die Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und das dann als Spinnennetzdiagramm übereinander gelegt und haben dann mit den einzelnen Führungskräften auf dem Feedback der Teams quasi weitere individuelle Coachings gemacht. Ich habe die einzelnen Führungskräfte-Auswertungen nicht gesehen, die waren auch anonym. Also ich wollte, dass die Führungskräfte das für sich selber feststellen und dann auch eine eigene Sense of Urgency zur Veränderung.
Und nicht sozusagen der Druck sofort nochmal.
Ganz genau. Was ich nur gesehen habe, ist zum Beispiel das Komplette, also von der vom kompletten allen Mitarbeitenden und komplett allen Führungskräften im Durchschnitt quasi dieses Spinnendiagramm, wo wir heute stehen. Mhm. Und jetzt nach 3 Jahren machen wir das zum Beispiel wieder. Aber damals, die Erkenntnis war sehr, sehr spannend, weil wir haben das angefangen vor der Corona-Krise und sind damit in die Corona-Krise 2020 rein. Und in vielen Unternehmen im Vergleich, wir hatten ja 10.000 Vergleichswerte, weil wir sind nicht die einzige Firma, die das machte, ist genau dieser Ausprägungspunkt laissez-faire krass in die falsche Richtung gegangen oder transaktional. Mhm. Weil Führungskräfte in der Corona-Krise dazu tendiert haben, entweder zu eng zu führen, also sag mir, wann du telefonierst, wann du
oder ich sehe es direkt schon in Teams, ne? Und kann nicht, warum bist du noch nicht online, ne?
Ja, der Klassiker. Warum bist du grün oder rot?
Ja,
oder
warum gehst du nicht ans Telefon?
Und, oder die andere Seite, ich weiß gar nicht mehr, ob es den noch gibt oder die. Und da konnten wir sehr gute Werte erzielen, weil wir versucht haben, so da sehr individuell an den Menschen dran zu bleiben, an den Lebenssituationen dran zu bleiben. Und das war dann quasi der Start oder die Mitte von diesem Kulturveränderungsprojekt. Weil da, wo ich dann individuell oder intellektuell quasi fördernd mit den Mitarbeitenden oder motivierend mit den Mitarbeitenden interagiere, da bin ich auch wenig laissez-faire.
Absolut, absolut. Und es hilft natürlich, denn es bereitet, du hast eben gesagt, das Fundament gießen, aber es bereitet dann den Weg, auch Dinge nochmal anders angehen zu können oder beziehungsweise die Leute aus sich selbst heraus die Dinge zu verändern, wenn sie sie sehen. Na, als wenn du jetzt gesagt hättest, wir machen jetzt einmal das große Programm, da müsst ihr jetzt alle durch, in 2 Jahren sind wir dann durch und danach hat man vielleicht, weiß ich nicht, 30% verändert bekommen, aber es ist natürlich in the long run auch nicht so auszahlt und ist, glaube ich, wenn ich das mal so einordnen darf, wenn ich jetzt mal den klassischen Strategieprozess nehme, wir sagen, wir wollen wachsen, wir setzen uns irgendwelche Ziele, dann bauen wir den Maßnahmenplan und dann laufen wir los und wir lassen diese menschliche Ebene einfach mal komplett weg, dann ist das sehr, sehr schade. Da gibt es so viel verloren, da kriegst du auch nur noch die Hälfte umgesetzt, spätestens wenn die in die Umsetzung geht. Deshalb wenden wir zum Beispiel ja auch speziell Coachings für die Führungsteams an, um den Strategieprozess auch zu begleiten. Also ne, ähnliches Vorgehen an der Stelle, finde ich sehr schön. Das, was du ja jetzt beschreibst, vielleicht 2017 noch nicht ganz, aber heute ist das ja definitiv irgendwie das Coaching, der Führung, Teil des New Work Werkzeugkastens. Ne? Jetzt sind wir wieder in der Werkzeugwelt. Wunderbar. Und du hast so schön im Artikel, habe ich das gelesen, eurem Gastbeitrag, glaube ich, im Handelsblatt, den ihr auch geschrieben habt zu eurem Buch, habe ich gelesen, häufig, was ja häufig missverstanden wird, und das fand ich so gut und auf den Punkt gebracht. Alle reden immer davon, aber sind unsere Mitarbeiter zufrieden, sind die zufrieden genug, müssen wir da was tun? Ich habe im Moment auch so ein paar Change-Prozesse, da geht es immer nur darum, die zu pampern. Und dann sage ich so, das kann ja nicht das Ziel sein. Ihr wollt selbstführende, autarke Teams haben, aber jetzt könntet ihr doch nicht einfach nur den ganzen Tag in Watte packen und hoffen, dass die dann morgen super führen und zu guten Ergebnissen kommen. Ne? Und ich glaube, das wird häufig missverstanden, beziehungsweise ihr habt das ja diskutiert. Kannst du das nochmal ausführen, worum es denn dann wirklich geht, wenn es nicht um Zufriedenheit geht bei diesen Themen?
Ja, uns war das, Vera Starke und mir war das ziemlich wichtig, dass es nicht darum geht, dass wir mit den New Work Themen, wo ja jeder schon die Augen verdreht, dann wir reden dann dabei nicht über Homeoffice oder nur flexible Arbeitszeiten. Es geht auch ganz darum, um Fordern und Fördern. Mhm. Und in dem Moment, wo wir über New Work sprechen, sprechen wir nicht darüber, eben alle in Watte zu packen und eben nur Zufriedenheit und Hauptsache ganz viel Purpose und ganz viel Zufriedenheit und dann werden die Mitarbeitenden schon tun, was wir wollen.
Und keine Performance.
Nee, es geht viel mehr um Selbstwirksamkeit, die dann wieder Zufriedenheit verursacht. Das heißt, Selbstwirksamkeit habe ich dann, wenn ich mitgestalten, mitentscheiden kann, wenn ich auf dem Weg abgeholt werde, wenn ich Transparenz habe in der Informationsweitergabe von Führungskräften, wenn ich ernst genommen werde, wenn ich wahrgenommen werde, wenn mir zugehört wird, dann habe ich Selbstwirksamkeit. Das ist natürlich aber auch mit einer gewissen Verantwortung verbunden. Das heißt, ich kann mich dann nicht einfach nur jeden Tag über Situationen beschweren. Und das ist bei uns das Schöne jetzt. Bei uns beschwert sich fast keiner mehr, weil er immer die Antwort kriegt, okay, was würdest du anders machen?
Ja, absolut. Und da muss man halt selber auch was tun. Und das ist nicht immer, ne, das ist, muss einfach aus der Komfortzone auch als Führungskraft mal raus.
Change it, love it or leave it. Ist ein ganz wichtiger, zwar eine Floskel, aber trifft es da ganz gut, weil du kannst in einem, sagen wir mal, wie wir es auch sagen, psychologisch sicheren Raum, wo du Feedback geben kannst, Amy Edmondson hat ja ein tolles Buch darüber geschrieben, kannst du natürlich auch offener sagen, welche Missstände sind und wie kann ich sie vielleicht auch beheben. Oder zumindest andiskutieren. Du kriegst viel mehr mit von den Mitarbeitenden. Viel mehr wahrscheinlich, als dir lieb ist manchmal als Führungskraft. Weil manche Führungskräfte, glaube ich, wollen das vielleicht auch gar nicht wissen. Die sind froh, dass nicht jeder mit allem kommt.
Ja, klar.
Aber da kannst du natürlich auch viel mehr bewirken, wenn du quasi offenes Feedback bekommst. Und das bekommst du nur, wenn du die Mitarbeitenden befähigst und nicht nur delegierst. Das ist auch ein großer Unterschied, den wir im Buch natürlich auch nochmal beschrieben haben, dass Delegieren nicht befähigen ist oder enablen ist, wie man so neu sagt. Ich habe dem doch eine E-Mail geschickt und sagt, er soll es machen.
Ja, genau.
Ich habe den doch enabled.
Ja, das reicht ja nicht, absolut. Das Buch natürlich, wie alle anderen auch, findet ihr in den Shownotes. Packen wir natürlich rein. Aber um darauf nochmal zu kommen, das ist natürlich für Führungskräfte, du hast eben gesagt, ne, 27 Jahre unter gleicher Führung. Jetzt habt ihr auch nicht die Führungsmannschaft von heute auf morgen da mal ausgetauscht. Das wird natürlich wahnsinnig unbequem, ne, in so einer Transformation. Ne? Dann hast du noch die fachlichen Themen on top, die da ja dann auch noch umgesetzt werden müssen. Und das Ganze noch bitte neben dem Tagesgeschäft. Also das heißt, wir sprechen ja auch von einer gewissen Belastung dann für das Führungsteam. Nochmal mehr als natürlich auch für die Mitarbeitenden. Auch eine gewisse Art der Unsicherheit, die dann stattfindet. Und vielleicht, um da mal reinzuschauen, vielleicht auch in deine persönliche Belastung, ne, kommst in so eine neue Situation. Was macht das mit einem, also mit einem selber, mit dir, mit deiner Führungsmannschaft? Und jetzt mache ich dann doch mal den Sidekick. Und was macht das mit Familienleben in so Situationen? Habe ich ja selbst auch schon erlebt. Ne? Dann sitzen die Kinder zu Hause und dein Projekt geht. Dann sitzt du bis 3 Uhr nachts, weil nochmal ein paar Folien gebaut werden müssen. Also wie seid ihr denn damit umgegangen, mit dieser extremen Belastung, die es ja dann auch gab?
Vielleicht drücken wir es mal in 3 verschiedene Antworten aus, dann wenn du 3 verschiedene Fragen stellst. Also das eine für die Teams war es natürlich belastend, aber für viele auch ein Aufatmen. Endlich spricht mal jemand über das Thema Führung. Also das war ja dann quasi vorher, Führung war so nebenher. Also wenn man in den Einzelgesprächen mal über das Verständnis von Führung gesprochen hat, dann war es schon manchmal so, dass man sagte, okay, ich mache jetzt operativ 80% am Tag was und 20% mal halt Führung. Und wenn man auf Nachfrage, was denn Führung ist, ja, sind halt irgendwann mal ja der Urlaub und die Urlaubszettel und das. Ja, und dann merkt man ziemlich schnell, dass da das Verständnis von Führung gar nicht das gleiche war. Und für manche war es wirklich großer Stress. Es gab auch Entscheidungen, da wo wir uns dann quasi von Führungskräften in der Funktion getrennt haben. Weil, und auch nicht unbedingt außerhalb vom Unternehmen dann quasi, sondern eher intern strategische Stabsstellen gesucht haben, wo eben dieses Operative mehr zählt. Diese Erkenntnis wollten wir aber auf dem Weg, wir wollten den Menschen die Möglichkeit geben, zu lernen, was Führung heute bedeutet, was Führung wirklich ist, aber auch die Möglichkeit, dann einen Ausstieg zu finden. Weil ich glaube, dieser Ausweg ist manchmal auch schwer für Menschen, die 20 Jahre oder 15 Jahre in der Führung waren.
Ja, klar.
Und dann merken die, ey, das ist nicht mehr die Führung von heute und ich kann es auch nicht. Oder ich habe es auch eigentlich nie wirklich gemacht. Und da in dem Moment müssen wir natürlich erfahrenen Menschen auch die Ausstiegsmöglichkeit geben. Guck mal, hier ist ein Exit. Du kannst den nehmen, gesichtswahrend. Wir bauen eine Stelle, die passt.
Dann Spezialistentum.
Spezialistentum und das dann auch wertschätzend quasi umzusetzen, weil sonst drängen wir natürlich auch Menschen in Führungsrollen oder halten die da, die eigentlich gar nicht mehr da sein wollen, nur um deren Gesicht zu wahren. Das ist weder gut für die Organisation noch gut für den einzelnen Mensch. Und da glaube ich, dann sind wir manchmal zu unsensibel und wir verlieren dann natürlich auch Menschen, die wir eigentlich im Unternehmen halten wollen.
Die fachlich vielleicht auch wirklich top sind,
genau.
Auf die man eigentlich nicht verzichten sollte.
Und die rennen dann natürlich weg, weil sie sich in die Ecke getrieben fühlen durch diese neue Art von Führung. Und da habe ich wirklich versucht, mir Zeit zu lassen. Also ich habe dann niemanden sofort enthoben, auch wenn ich gemerkt habe, das wird wahrscheinlich nichts. Wollte aber, dass die Menschen das selber feststellen. Und dann von 12 Führungskräften waren es 3, die da nicht mitgegangen sind und nicht mitgehen konnten. 2 blieben im Unternehmen und eine hat sich auswärts weiter umgeschaut. Aber das möchte ich nochmal wirklich festhalten, weil das ist meistens die Konsequenz, die in Firmen nicht gegangen wird. Und die verhindert Change ganz gravierend. Wenn wir sagen, okay, Herr X oder Frau X hat ja super Umsatz und ist ja mit dem Großkunden klasse. Und
ja, dann lass mal weitermachen. Ne?
Lass mal die mal raus und oder den. Und daran scheitern meistens die Projekte, weil es nicht konsequent durchgezogen wird.
Guter Punkt. Kurze Nachfrage. Bei euch ist sozusagen Führung auch fachliche und Personalführung in einer Person weiterhin? Weil ich habe jetzt gerade ein paar Projekte, wo das jetzt aufgesplittet wird, ne? Also komplette Trennung von fachlicher und Mitarbeiterführung in dem Sinne, ne? Also alle Personalthemen. Also bei euch ist das schon noch in einer Person?
Sowohl als auch.
Ah, okay.
Also wenn man jetzt die Auslandseinheiten anguckt, wir sind in einer Matrixstruktur unterwegs, wo quasi Italien, Frankreich, andere Länder natürlich eine direkte Führung haben, aber eine strategisch zu uns berichten in Dotted Lines zum Beispiel, auch den Umsatz an uns berichten.
Ja, okay.
Also das ist ziemlich in so einem Großunternehmen auch gar nicht so einfach. Das kennt jeder, der in so einem Konzern arbeitet.
Wo steht ihr denn jetzt nach 5 Jahren? Kannst du einfach mal so ein bisschen Bilanz ziehen, sagen so, ne, wir haben jetzt sehr viel über Führung gesprochen, aber eben waren wir mal bei der digitalen Transformation. Vielleicht auch nochmal den Blick erweitern. Also wo steht ihr bei den, ich nenne das jetzt mal die weichen Themen, die ja nicht nur die weichen Themen sind, da stimme ich dir auch zu, sondern wie habt ihr euch da insgesamt aufgestellt und welche Auswirkung, also welchen Impact hatte das auch auf euer Business? Weil am Ende des Tages ist es auch das, was zählt, ne?
Ich würde so beschreiben, dass wir ganz klar jetzt so in der Skalierung und Harvesting-Phase sind. Also ich würde sagen, so ein Prozess, sei es jetzt digital oder kulturell, den muss man für 2 Jahre planen und für 5 Jahre wirklich gehen. Also da muss niemand denken, da ist man an einem Wochenende fertig oder stellt mal 3 Leute ein, sondern die Summe aller Dinge macht das Ganze aus. Und heute stehen wir da, wo wir sagen, wir haben jetzt es geschafft, zum Beispiel einen outgesourcten Robot-Service, der war über 10 Jahre lang outgesourced, den haben wir jetzt Unternehmen bei fast gleicher Mannschaft wieder ins Unternehmen zurückgeholt und haben natürlich damit ein super profitables Geschäft im After-Sales wieder mit ins Unternehmen geholt. Und das quasi durch diese neue Struktur und Skalierbarkeit. Und die keine Angst vor Veränderungen und neuen Dingen hat.
Ja.
Wir haben Remote Services gelauncht, mitten in der Corona-Zeit, wo wir quasi den Service über Google Glasses dann vor Ort mit den Mitarbeitenden des Kunden zum Beispiel machen können. Wir haben Chatbots eingeführt, die uns unterstützen in der technischen Lösungsfindung zum Beispiel. Wir haben NLP-Analysen im Bereich Mentoring-Programme zum Beispiel eingeführt, eine neue Meeting Struktur oder Kultur bei uns im Unternehmen etabliert und eingeführt. Wir machen Schlaftrainings mit unseren Führungskräften.
Okay,
wir machen,
cool.
Also da kannst du...
Und es ist nicht nur zum Wohlfühlen, ne?
Haben wir eben nicht gelernt. Nur zum Wohlfühlen, ganz genau. Mhm. Ja, wir haben europaweite Mentoring-Programme, ein Female-First-Programm, wo wir mit reinholen. Wir bauen jetzt ein neues Innovations- und Kompetenzzentrum für Europa aus.
Okay.
Und das eigentlich bei fast
gleicher Mannschaft.
Und das eigentlich nur durch diese Digitalisierung und Offenheit. Und dass wir halt auch kein Silo-Denken mehr im Wissensmanagement haben, sondern eigentlich auch bunt durchmixen. Und das auch hierarchielos ist, wo jeder quasi seine Ideen mit einbringen kann. Dadurch sind wir viel schneller und können am Markt auf neue Ideen oder Produkte viel schneller auf den Markt bringen, MVP entwickeln, mit Kunden testen. Weil wir viel offener intern sind, können wir auch viel offener extern sein.
Also Mindset-Veränderung,
absolut.
Ne, hebt nochmal ganz andere Potenziale. Ne? Es hilft nicht immer nur viel Mitarbeiter da nochmal neu reinkippen und auch alles umbauen, sondern vielleicht auch mal mit den Menschen das nochmal anders zu erarbeiten, dann geht dann auch nochmal plötzlich mehr. Und auch neue Dinge, selbst in festgefahrenen Strukturen, sei es jetzt konzernorientiert oder auch kleines Unternehmen. Wenn du jetzt klingt das natürlich alles nach der perfekten, durchgeplanten Erfolgsgeschichte. Komplett strategisch von vorne bis hinten. Auf dem Weg passieren natürlich auch immer die eine oder andere Sache, die nicht so gut läuft. Was würdest du denn, wenn du jetzt nochmal anfangen könntest, einmal hier zurück in die Zukunft, einmal zurückfliegen, was würdest du denn anders machen, wenn du den Prozess nochmal starten könntest? Gibt es da die eine oder andere Sache, wo du sagst so, das wäre nochmal ein wichtiger Punkt, so auch aus der Erkenntnis heraus, wenn man das vielleicht früher gemacht hätte oder das konsequenter oder vielleicht habt ihr auch was komplett vergessen, was ihr jetzt heute nochmal angehen wollt.
Das ist schwierig zu sagen, weil es jetzt im Endeffekt nach 5 Jahren ganz gut lief, aber du musst immer, ich würde sagen, es war im Endeffekt gut, dass wir Raum für Unerwartetes gelassen haben. Also, dass wir es nicht so eng und so dicht gesehen haben.
Okay, also nicht nur Masterplanung und wir takten das durch bis zum geht nicht mehr.
Genau, und ich würde sagen, es lief nicht so glatt, wie es jetzt in der Retrospektive natürlich
völlig klar
klingt. Also wenn man dann überlegt, dass ich mit 35 da reinkam und das Durchschnittsalter vielleicht über 50 ist, wenn man dann mit neuen Ideen reinkommt, ich glaube, ich würde noch mal einen Ticken langsamer machen. Ich habe schon für meine Verhältnisse die angesogene Handbremse gehabt, aber ich würde, glaube ich, noch mal ein bisschen langsamer sein. So ein bisschen ein paar Monate noch mal länger, aber wie gesagt, also das war richtig holprig am Anfang und ich glaube, nach einem Jahr habe ich mir überlegt, ob ich das überhaupt weitermachen will, weil halt so viel vehement dagegen quasi argumentiert wurde aus allen Ecken, Dinge neu zu tun, anders zu tun. Ich glaube, mit manchen Positionen hätte ich wahrscheinlich auch nicht so lange gewartet, dass ich da gesagt habe, okay, wir ändern da jetzt was. Aber im Grunde genommen würde ich es wahrscheinlich sogar ähnlich wieder so machen. Also das kam so vieles dazu, wo man ad hoc hat reagieren müssen, sei es jetzt Corona oder wir hatten auch einen großen Bereich, der in Russland aktiv war, den wir ziemlich schnell geschlossen haben, dann letztes Jahr. Da gab es nicht so viel, was ich sagen würde, was ich hätte anders machen können, um darauf anders reagieren zu können.
Ja, ja, absolut, weil das Operative findet ja auch noch statt. Ne?
Genau, man muss ja auch die Kunden auch nochmal happy machen.
Ja, ja.
Ich würde wahrscheinlich das Top-Management noch mehr involvieren, weil damals würde ich sagen, habe ich mir in der HR nicht so viel Freunde gemacht, als ich das Thema Kultur und Führung quasi angefangen habe, weil das natürlich auch woanders beheimatet war.
Ja, klar.
Da würde ich wahrscheinlich noch mehr Werbung machen. Das würde ich wahrscheinlich machen. Wobei manchmal
ist auch ganz gut, mal voranzugehen.
Ja, hätte wahrscheinlich dann auch noch länger gedauert, würde ich sagen, um das nett zu sagen. Manchmal muss man es auch einfach tun und ein bisschen Risiko eingehen, weil sonst tut sich in so Konzernen gar nichts.
Dann tut sich auch gar nichts, genau.
Da muss man immer so ein bisschen am Rande der eigenen Möglichkeiten bleiben.
Ja, absolut, absolut. Das pusht dann auch einfach nochmal und kommt voran. Also vielen, vielen Dank für den Einblick, den du uns heute mal eher in deine Working Side gegeben hast. Fand ich sehr, sehr spannend und ich glaube auch ein super schöner Case für Leute, die jetzt vielleicht auch gerade vor der Umsetzung ihrer strategischen Vorhaben stehen, vor dem nächsten Transformationsprozess oder ne, der läuft ja sowieso bei allen schon permanent, aber wir haben ja auch nochmal spezifische Themen, die da gerade passieren. Insbesondere digitale Transformation, ne? Vom S/4HANA ausrollen, global bis sonst irgendwas, ist da ja immer was zu tun. Und am Ende unseres Podcasts, denn da sind wir jetzt leider nämlich schon, lieber Roman, wünschen sich unsere Hörerinnen immer noch mal so einen ganz konkreten Ratschlag, wie das eine oder andere, wie du das tun würdest. Und jetzt nehmen wir einfach mal die Situation, da steht jetzt gerade irgendwie auch ein Bereichsleiter irgendwo im Konzern vor einer großen Veränderung, die er jetzt anstreben will. Oder will man einen Bereich aufbrechen, mal ne, aus den gewohnten Strukturen rausziehen, die sie vielleicht sehr verkrustet sind, weil es jetzt auch notwendig ist, weil die Rahmenbedingungen das jetzt auch erfordern. Und was ist denn dann der erste Schritt, den es zu beachten gilt, um nicht gleich sofort den Rohrkrepierer draus zu machen? So der allererste, wo du sagst so, ey, denk doch mal daran und mach das jetzt mal als allererstes, bevor er startet.
Das ist eine gute Frage und meine Antwort ist immer, mach erstmal nix.
Erstmal nichts machen?
Ja, die strategische Ruhe, die habe ich beim japanischen Konzern gelernt. Also nichts zu sagen ist auch eine Antwort. Erstmal zuhören. Wenn man so ein bisschen, und das merkt man vielleicht heute im Podcast auch, ich bin ja auch jemand, der gerne redet, der muss sich das immer wieder hinter die Ohren schreiben, mal einfach mal ruhig zu sein und zuzuhören. Und manchmal kommt nach einer längeren Pause eher die richtige Antwort.
Ja,
also wenn ich frage, wo sitzen denn jetzt die Probleme hier im Unternehmen zum Beispiel oder in der Abteilung? Was müssen wir ändern? Dann kommen erstmal die 5 Dinge, die vielleicht auch wichtig sind. Aber die wirklich wichtigen Dinge, wo man anpacken muss, die kommen erst nach der Pause.
Ja, sehr schön. Pause. Super Learning, finde ich sehr, sehr schön. In der Musik baut sich ja da auch manchmal Spannung auf und dann entlädt sie sich.
Genau.
Ist das sehr, sehr schön. Roman, herzlichen Dank, dass du heute da warst, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast, auch mal über andere Themen nochmal zu sprechen. Und wir nehmen mit, dass Ruhe und mal still sein komplett sehr wertvoll sein kann, auf die eigene Mannschaft zu setzen und die Menschen zu setzen, wenn es um digitale Transformation geht. Ganz, ganz wesentlicher Meilenstein. Und von daher sage ich herzlichen Dank, lieber Roman.
Vielen Dank, Christian, für die Einladung und bis bald.
Ciao.
Werbung. Am 16. Mai ist es wieder soweit. Unser Strategy Summit findet statt. Die Strategiekonferenz für echte Strategiemacherinnen im deutschsprachigen Raum. Dafür haben wir wirklich ein tolles Programm zusammengeschraubt mit echten Strategiemacherinnen von der Front, die euch zeigen werden, wie ihr Strategie digital noch einfach besser machen könnt. Dafür haben wir unter anderem Speaker wie Mark Pollock, CEO der Trenkwalder Gruppe und Rüdiger Rath, CEO der Cancom Gruppe, mit am Start in Düsseldorf bei Infosys im Tech and Innovation Center. Was müsst ihr jetzt noch tun? Geht auf unsere Seite, findet ihr auch in den Shownotes www.strategy-summit.de und sichert euch jetzt euer Ticket mit dem Gutscheincode COMMUNITY10. Community, alles groß geschrieben und 10 als Ziffer. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns in Düsseldorf. Ende der Werbung.